Vor allem, vor allem, vor allem, wenn man Gebühren dafür zahlt. Die Frau ist ja die grösste Pfeife, die die deutsche Politik je hervorgebracht hat. Herzlich willkommen zu der Daily Mail vom Freitag. Eine weitere Woche geht zu Ende und die nächste Woche wird hart für ein paar von euch. Ich mache nämlich eine kurze Pause, als gestern schon angekündigt. Der Daily Mail geht in eine Wochenpause vom Montag, also nächsten Montag, 29. September bis zum Freitag, 3. Oktober. Und ich bin dann übernächsten Montag wieder für euch in alter Frische auf Sendung. Das steht da durch. Ihr habt jetzt etwa 30 Sendungen, die ihr sonst könnt nochmal schauen könnt. Nächste Woche. Wir gehen zuerst zu der Daily Watch, weil heute gehen wir nochmal alles und schauen auch nicht auf die Uhr, selbstverständlich, wie immer am Freitag. Wir machen zuerst ein bisschen Geopolitik. Die Vereinten Nationen haben 80-Jahr-Jubiläum, Big-Jubiläum, Big-Geburtstag und da hat man natürlich Crème de la Crème eingeladen. Unter anderem der amerikanische Präsident Donald Trump, der hat auch dürfen kommen. Für ihn ist es nicht so gut losgegangen. Schauen wir mal schnell da rein. Also Trolltreppe hat gestreikt und Donald Trump hat das nicht so lustig gefunden und hat das auch zu Protokoll gegeben, dass er es nicht so lustig findet. Und die Medien haben dann sofort losgefrotzt, meine Güte, jetzt macht der Trump schon wegen Rolltreppe ein Theater, muss er halt mal ein paar Schritte laufen, tut ihm doch gut, wo ist das Problem? Und dann nachher hat er wollen reden und der Teleprompter hat nicht tun. Und auch dort hat er so gefunden, du, was ist los, also wer immer für den Teleprompter zuständig ist, soll bitte Abgang machen, so wie man Donald Trump halt kennt. Und auch da haben wieder ein paar gefrotzelt. Aber hey, er hat dann einfach from the heart geredet. Ihm hat das nicht so wahnsinnig Mühe bereitet, dass der Teleprompter ausgefallen ist. Stell dir vor, Kamala Harris wäre amerikanische Präsidentin und ihr wäre es gleich passiert, dann hätten wir das hier erlebt.
Remember his number 32? Today we got 32 days until the election. So 32 days.
Okay. Ah, unvergessen. Der Teleprompter fällt aus, das war vor der Wahl. Und Frau Harris erzählt, etwa geschlagen mit 2,5 Minuten lang, übrigens, das war nur ein kleiner Ausschnitt, erzählt sie im Publikum in Ermangelung von Text am Teleprompter, dass es noch 32 Tage ging bis zur Wahl. 32 days, hihi, 32 days, hohoho. Ihr kennt sie. Sie hätte wahrscheinlich noch, wenn der Teleprompter dann nicht irgendwann gekommen wäre, hätte sie das wahrscheinlich noch 10 Minuten erzählt, weil sie hat keinen blassen Schimmer gehabt, was sie sonst könnte sagen. Und 32 Tage, ist das jetzt so eine wertvolle Information? Also ja, klar, nein. Ich meine, wenn es 31 Tage gewesen wären oder 33 Tage, das wäre nicht von Belang gewesen. Aber 32 Days, das ist extrem wichtig in einem Wahlkampf, das ist eine Wegmarke. Und darum hat sie uns das so lange müssen mitteilen. Also sind wir froh, dass sie nicht vor der UNO gestanden ist und der Teleprompter ist ausgefallen. Schauen wir, wie die Medien umgegangen sind mit dem Psychli von Donald Trump bei den Vereinten Nationen, bei der UNO. Die Tagesschau hat das thematisiert. Schauen wir mal da.
Die Rückkehr Donald Trumps auf die diplomatische Weltbühne bei der UN-Vollversammlung in New York ist mit Spannung erwartet worden.
Ja gut, der Tagesschau-Moderator, ich bin viel mehr gespannt, was ihr jetzt denn in dem Beitrag gerade aus dem Trump seiner Rede macht. Ich habe so ein schlechtes Gefühl, aber ich gebe euch eine Chance. Gell? Wir schauen aber zuerst, was der Trump wirklich gesagt hat in einem kurzen Ausschnitt, damit wir da, was ihr daraus macht, so ein bisschen besser einordnen können, wie ihr immer so schön sagt. Bitte sehr.
Es folgt eine scharfe Abrechnung mit den Vereinten Nationen und Europa.
Die Vereinten Nationen müssen die illegale Migration stoppen, statt sie zu fördern und zu finanzieren.
Jedes Land müsse die Migrationsprobleme mit harter Hand angehen, wie es die USA tun.
Also für mich klingt es vernünftig. Der Trump hat Migration adressiert, hat der EU, Europa im Allgemeinen attestiert keinen guten Job bei der Migration zu machen, Migration ungezügelt zuzulassen. Hat sogar die Schweiz noch genannt als abschreckendes Beispiel, weil in der Schweiz 72% von allen Inhaftierten, von den Leuten im Gefängnis, Ausländer und nicht Schweizer Staatsbürger sind. Die Zahl ist korrekt. Die Zahl ist übrigens korrekt rekordverdächtig, aber korrekt. Und er hat auch noch so die Klimawende ein bisschen aufs Korn genommen, so im Sinn von, hey, ihr stellt einfach alle AKW ab, ihr stellt ein bisschen Solarpanel und Windräder aufstellen und dann das Gefühl, ihr könnt die Herausforderungen vom Mond stemmen, ihr seid ja ein bisschen lll. Hat er auch sehr zu Recht gesagt, die Klimawende Kostspiel macht ganz viele Leute sehr reich, die einfach drauf aufgesprungen sind und wird uns irgendwann eine Dunkelflaute bescheren. Also, wenn er gesagt hat, dunkelt mich sehr, sehr sinnvoll. Schauen wir mal, was es im Beitrag von der Tagesschau heißt.
Trotz vieler Unwahrheiten und den üblichen Ungenauigkeiten zum Abschluss seiner Rede ruft der US-Präsident zur internationalen Zusammenarbeit für einen leuchtenden Planeten auf.
Wow, hä? Volles Kaliber, sie schenken ihm nichts, trotz vieler Unwahrheiten und den üblichen Ungenauigkeiten. Was, liebe Dame aus dem Off, die da geredet hat, was sind Unwahrheiten gewesen? Wo hat dort Unwahrheit gesagt, Donald Trump? Sagt sie uns leider nicht. Und dann hat es auch noch Ungenauigkeiten gehabt, und zwar nicht einfach Ungenauigkeiten, sondern die üblichen Ungenauigkeiten. Also, der Donald Trump wird in der Tagesschau von SRF wieder geframed, dass es ein Teufel ein Ohr ab. Es ist ein Graus. Er hat gelogen, Unwahrheiten, er hat gelogen. Man sagt uns aber nicht wo. Das, was ich gehört habe, ist alles korrekt. Ist einfach nicht angenehm für uns zu hören, hier in Europa, was er gesagt hat, aber wegen dem stimmt es eben gleich. Und dann die üblichen Ungenauigkeiten, da schiebt man gerade mal unter. Das ist ja normal beim Trump. Trump macht das immer. Also manipulativ im Höchsten. Manipulation vom Feinsten bei SRF. Und online hat hat SRF noch nachgelegt. Für die, die Tagesschau nicht geschaut haben, sondern können surfen sind auf srf.ch, hat man ja auch noch müssen, mitteilen, wie es so ist. Schauen wir mal das hier an. Jawohl, eine faktenfreie Rede. Ich dachte, es stimmt nicht. Freddy Gsteiger, der den Text verbrochen hat, es stimmt nicht. Es ist überhaupt nicht faktenfrei gewesen. Die passen einfach die Fakten nicht. Freddy Gsteiger übrigens, beim Radio SRF geht er zugange. Ihr hört ihn fast jeden Tag auf Echo der Zeit, wenn ihr mal wollt, hören, wenn er wieder so zusammenfabuliert. Er ist diplomatischer Korrespondent, was auch immer das sein soll. Ich weiß nicht, ob irgendein anderer Radiosender irgendwo in einem anderen Land der Welt einen diplomatischen Korrespondent hat. Und manchmal nennt er sich sogar Korrespondent für internationale Diplomatie. Weisser Schimmel, oder was? Diplomatie ist immer international. Weißt du, wenn Gösgen und Waldkirch miteinander reden, wegen irgendetwas. Ist da noch, das sind keine diplomatischen Verhandlungen. Diplomatie ist, wenn zwei oder mehr Staaten miteinander reden. Und dann ist es automatisch international. Holy cow. Ja gut, und jetzt, wir haben immer noch Hoffnung. Die Tagesschau geht noch weiter. Jetzt werden nämlich nach dem höchst manipulativen, einseitigen Bericht werden jetzt noch zwei Korrespondenten zugeschaltet, die aus dem Studio befragt werden. Vielleicht schaffen da die Abhilfe. Bitte sehr.
Wir schalten zu unserem internationalen Korrespondenten Sebastian Ramspeck, der in New York ist, und zu Pascal Weber in Washington. Sebastian, wie sehr schadet ein solcher Auftritt des US-Präsidenten den Vereinten Nationen?
Boah, das ist jetzt der Höhepunkt gewesen. Ich mache das, was ich hier mache. Also nicht das hier, aber allgemein den Beruf im Journalismus seit 33 Jahren und habe wahrscheinlich ja, eine vierstellige Zahl an Interviews geführt. Und das, was der Moderator da gefragt hat, die erste Frage, das könnte man als Schulbuchbeispiel jeder Journalistenausbildung nehmen für ein No-Go. Er fragt, wie sehr schadet Trump seine Rede der Vereinten Nationen? Wie sehr? Das ist eine Suggestivfrage vom Feinsten. Er sagt nicht, wie wird sich jetzt die Rede auswirken? Was hat das für eine Auswirkung? Was hat das für Folgen, Konsequenzen? Sondern wie sehr schadet denn das? Und der Korrespondent kann dann sagen, ja sehr oder ja nicht so fest oder ja mal schauen. Aber er steuert dann schon, der Moderator setzt in seiner Frage schon voraus, dass die Rede von Trump schädlich sei. Er teilt das schon in der Frage mit. Also er macht bereits schon eine Feststellung. Und der Korrespondent kann sie dann einfach nur abfangen und ist wie ein Penalty, der dann allein ist und kann den Treffer versenken. Das ist eine Suggestivfrage. Und das ist im höchsten Mass unzulässig. Vor allem, wenn man Gebühren dafür zahlt, dann ist es höchst unzulässig. Tele hinter Pfupfingen kann machen, was sie will, solange sie von mir kein Geld bekommen. Aber da, SRF, da, geht einfach nicht. Im höchsten Mass nicht. Nicht, wenn wir über 300 Stutz pro Jahr abdrucken. Es tut mir sehr leid. Gut, wir bleiben gerade bei der UNO, weil UNO ist ja 80 geworden, will aber offenbar ums verrückte Jahr nicht 81 werden. Weil anders ist es nicht zu erklären, dass man Annalena Baerbock zur Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen gemacht hat. Ich meine, Ich habe das Glück, ich bin Schweizer und sie ist nicht mehr in der deutschen Jurisdiktion tätig als Politikerin. Darum kann man an dieser Stelle einfach sagen, die Frau ist ja die grösste Pfeife, die die deutsche Politik je hervorgebracht hat. Im engen Schlagabtausch, im engen Finish-Rennen mit dem Robert Habeck, selbstverständlich. Ein Totalausfall. Wenn du das vorher noch zu Deutschland gesagt hättest, dann hättest du am Morgen um 6 Uhr von der Polizei Besuch bekommen. Aber ich bin ja in der Schweiz, sollte in dem Sinn nicht passieren. Also sie ist jetzt Präsidentin von der Generalversammlung, ohne jede Qualifikation und die miserabelste Wahl, die man überhaupt hätte können treffen. Man hätte besser den Globi genommen, wirklich. Und jetzt, wie macht sich die neue Chefin, die Annalena Baerbock? Ich gebe ihr natürlich gleich eine Chance. Wir schauen schnell rein. Ich sage euch jetzt aber schon, es werden möglicherweise die längsten 42 Sekunden von eurem Leben.
Entitled Better Together. That we could be better together. That we can be better together. Better together. Better together. Better together means to act where action is hard. Always better together.
Better together. Oder im Annalena Baerbock Englisch. Better together. Better together. Es ist so ein Marketingspruch, der offensichtlich wie so ein Motto bildet für das 80-Jahr-Jubiläum der UNO. Better Together ist so nichtssagend, schwammig. Du könntest das auch als Werbespruch für eine gesalzene Butter nehmen oder eine Handcreme. Es sagt einfach überhaupt nichts, ist völlig sinnfrei und passt so gesehen eigentlich auch sehr gut zu der Annalena Baerbock. Und sie probiert dann aber später dann noch dem ja quasi, oder am Ende im Clip gesehen, dem eine Bedeutung zu geben. Better together meine eben, it means to act where action is hard. Hä? What? Annalena, was? Also, im Superenglisch würde man wahrscheinlich das Ganze verbalisieren, indem man würde sagen, means to act where acting is hard. Also, wo es hart ist zum Handeln. Die Handlung an sich ist nicht hart, sondern das Handeln. Also, wenn du musst handeln, ist das irgendwie schwierig. Aber es sagt genauso wenig wie der Spruch. Also sie klärt einen sinnfreien, schwammigen Spruch auf, indem sie etwas sinnfrei, schwammig sagt. Das, wunderbar. Begeisterung war übrigens gross gewesen bei ihrer direkten Umgebung vorne auf dem Präsidialtischli. Schau dir mal das Bild hier an. Die zwei Herren sind total hin und weg von der Annalena Baerbock. Später hat sie den Witz Durchsetzungsproblem gehabt, weil in der Generalversammlung ist so ein bisschen Tohuwabohu ausgebrochen. Ich weiss gar nicht recht, wieso, aber was zu der nächsten Rede, ich glaube, vom indonesischen Präsidenten hätte sie sogar, haben die Leute in der Generalversammlung einfach gefunden, sie laufen ein bisschen im Saal umeinander und schwätzen ein bisschen miteinander, es ist niemand dort gehockt. Und Annalena Baerbock als neue Präsidentin von der Generalversammlung hat da natürlich müssen aufräumen. Die hat müssen für Ahnung sorgen. Schauen wir mal, wie sie das gemacht hat, mit der Hilfe von einer Kollegin.
Your seat right now.
Annalena Baerbock hämmert ein bisschen. Dünn, hämmert ein bisschen umeinander. Ihre Kollegin bimbelt mit einem Glöckchen dazwischen. Und unten ist einfach ein riesen Chaos und alle laufen umeinander. Und die zwei da vorne, es sieht aus wie wenn irgendeine Bezirksrichterin und der Samichlaus miteinander wollen an einem Kindergeburtstag für Ruhe und Ordnung sorgen. So hat es etwa ausgesehen. Also ich verspreche, das kann noch lustig werden bei den Generalversammlungen von der UNO. Es hat Unterhaltungswert. Ich sage gar nicht, für mich und meinen Job ist es hervorragend, wie es läuft. Mir tut einfach die UNO, die ja mal eine Bedeutung hatte, ein bisschen leid. Gut, und jetzt brauchen wir eine gute Nachricht nach all dem. Es geht um den Herr da. Das ist der Kim de Lorison, Schweizer Literaturwunder von, schon 2 Jahre jetzt her, glaube ich, hat er den deutschen und den Schweizer Buchpreis bekommen für das Buch, das ich euch hier zeige. Das Blutbuch. Hat das jemand vorher gelesen? Also mein Job bringt ja sehr viele Unannehmlichkeiten mit sich. Und ich, wenn jemand zu durchstartet und ich weiss, der ist jetzt im Gespräch, dann muss ich mich mit seiner Arbeit befassen. Und ich habe das Buch gelesen, soweit, wie ich es einfach wirklich mit meiner Gesundheit vereinbaren konnte. Ja, und jetzt ist es so, ich komme dann gerade dazu, wieso ich überhaupt über ihn rede. Es gibt eine kleine Aktualität, aber zuerst vielleicht noch, Kritik war ja begeistert gewesen, weil der hat ja zwei Buchpreise bekommen, von Deutschland und der Schweiz. Und Kritiker sind begeistert gewesen. Schauen wir da mal zum Beispiel in ein Kulturmagazin aus der Ostschweiz. Da sagt uns also die Autorin ihrer Rezension, das Buch sei saugut. Ja? Und dann fängst du an lesen und denkst, jetzt kommt dann gerade Schmeckes, gell? Jetzt erfahren wir dann gerade, wieso das saugut ist. Schauen wir mal da. Also, Moment mal, sie hat keine Ahnung, um was überhaupt geht in dem Buch. Sie hat keine Ahnung, was das Buch sein soll. Aber sie findet es auch gut. Sie und die meisten anderen Kritiker, von überall, von der NZZ bis zum Tage überall. Wieso? Weil es ein queerer Autor ist, der auch Queerness in dem Buch thematisiert. Du darfst das nicht schlecht finden. Du darfst nichts dagegen sagen. Du kannst nicht sagen, das ist gequirlte Kacke. Entschuldigung. Das ist ein sinnfreies Niedergeschriebsel von präpubertären Fantasien. Du darfst es nicht schreiben, weil der Mann ist queer. Und wenn du sagst, der Buch sei nicht gut, dann bist du queerfeindlich. So läuft es mittlerweile auch im Politbetrieb. Aber wieso ich überhaupt über ihn rede, schau mal da schnell. Er ist nämlich gefragt worden, was er jetzt so macht, King de Lorison. Und er hat jetzt da eben gesagt, in den letzten Jahren, seit er das Buch abgeliefert hat, hat er den Faschismus beobachtet. Also ist die gute Nachricht, Faschismus bildet keine Gefahr mehr, weil der Kim de Lorison hakt am Abend auf dem Balkon mit dem Feldstecher und beobachtet den Faschismus. Und dorthin hat es so einen halben Meter Faschismus. Oh, dort ist ein Stück Faschismus gerade am Volk vorbeigerannt. Er beobachtet ihn. Wunderbar, danke, wir fühlen uns gerade sehr viel sicher. Und wir gehen noch schnell in meine Weiterheimat nach St. Gallen. Und zwar schauen wir mal hier das Bild. Da geht's ums Restaurant Militärkantine. Und das leidet im Moment unter ganz schlechten Bewerbungen in Google. So 1-Sterne-Rezensionen hagelt's. Warum? Die Freunde der Verfassung haben dort einen Anlass durchführen, und zwar eins für ein Kamingespräch, wo jeweils der Moderator mit zwei Gästen in der Regel ein Gespräch führt. Man schaut ein bisschen, dass die Gäste aus verschiedenen Lagern kommen, dass es auch wirklich ein Hin und Her gibt. Also einfach gute alte Debatten, wie man sie eigentlich schätzt. Die haben einen Vertrag gehabt, die haben eine Säle oder eine Räumlichkeit gemietet, hatten einen Vertrag gehabt und irgendwann ist dann ein Absatz gekommen, sie seien nicht zugelassen. Und das haben die Freunde der Verfassung öffentlich gemacht und jetzt gibt es einen kleinen Shitstorm gegen die Militärkantine. Die Militärkantine kann das aber sehr gut begründen, wieso man die Leute wieder ausgeladen hat. Schaut mal da an. Ja, liebe Beizenbetreiber, ich kenne deine entsprechende Qualifikation nicht. Wo hast du denn da gelesen, dass die am äußersten rechten Rand sind? Hast du gegoogelt? Bist du auf Wikipedia gegangen? Hast du den Blick gelesen? Einfach wieder ein raushauen Passwort, äußerster rechter Rand, für die Verfassung sein. Sich einsetzen dafür, dass die Verfassung durchgesetzt und eingehalten wird, ist am äußersten rechten Rand. Zeig ein Beispiel von wirklich äußerst rechten Positionen von den Freunden der Verfassung, lieber Militärkantine Heini, und dann reden wir noch darüber. Ist wieder, hey, Cancel Culture ist nicht vorbei, sie ist nicht vorbei. Gut, als wenn da noch nicht wahnsinnig genug wäre, Daily Wahnsinn. Und da reden wir über Fußball, aber natürlich nicht sportlich, weil ich ja kein blasser Schimmer, habe ich in dieser Sendung schon mal thematisiert. Nein, es geht darum, dass Fußballer bedauerlicherweise, wenn sie nicht gerade am Shooten sind, manchmal ja auch reden. Oder etwas postet auf Social Media. Und jetzt gibt es einen Fall von einem gewissen Victor Boniface. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Spielt im Moment, glaube ich, leinweise bei Werder Bremen. Und der hat das folgende postet. Schaut euch das bitte mal an. Da steht, das Leben ist wie ein Schuh. Man kann keine Kuh trinken, weil die Erde Karotte ist. Denk mal drüber nach. Ich find's herrlich. Es ist sicher poetischer als das Blutbuch von Kim de Lorison. Ich verstehe nicht, was es meint, aber vielleicht hat es eine tiefe Bedeutung und sie erschließt sich mir einfach nicht. Vielleicht muss ich einfach mal, weißt, meine innere Mitte finden und die Chakren ordnen und so. Und vielleicht komme ich dann raus, was es bedeutet. Ich will den Mann jetzt nicht zur Last legen, dass er Unsinn erzählt. Vielleicht heisst das etwas. Aber jetzt ist der von der Führung, von seinem Club vorgeladen worden, weil man gefunden hat, kannst du vielleicht ein bisschen runterfahren mit Social Media und so, weil die haben offensichtlich Bedenken, dass seine Fans auf Social Media denken, die nicht mehr alle Tassen im Schrank. Jetzt ist das harmlos. Jetzt gibt es aber eine politische Komponente. Und zwar hat ein anderer Spieler, der Felix Metscher von Dortmund, hat nach der Ermordung von Charlie Kirk Folgendes postet. Schauen wir mal das. Ruhe in Frieden bei Gott, so ein trauriger Tag. Finde ich nicht so unpassend, wenn jemand gestorben ist und an Harmlosigkeit fast nicht zu überbieten. Aber schaut mal, was der Spiegel dazu meint. Also der Trauerpost hat polarisiert. Und er hat so sehr polarisiert, dass die Clubführung den guten Felix zitiert hat und gefunden hat, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht schreiben, Ruhe in Frieden bei Gott, so ein trauriger Tag, wenn der Charlie Kirk verschossen wird. Geht's noch? Geht gar nicht. Er hätte ihn aber nicht müssen löschen, den Post, den Beitrag, sondern er hätte ihn dürfen überarbeiten. Schaut mal da. Möge der Herr der Familie Kirk in dieser Zeit mit besonderer Gnade beistehen. Jesus ist der wahre Weg zu Frieden und Liebe. Steht jetzt neu da. Das hätte er dürfen schreiben. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, da ist ja etwas gleich. Wieso hat man das überarbeiten? Also, ist ja letztlich einfach eine Beileidskundgebung. Weißt du, anders? Es ist extrem anders. Es ist extrem anders. Das ist auch der Grund für den kleinen Shitstorm, den er abbekommen hat. Im ersten hat er ganz klar über den Tod von Charlie Kirk quasi getraut. An die Adresse vom Toten ist sein Spruch gegangen. Im zweiten kondoliert er der Familie. Der Familie darfst du dein Beileid aussprechen, aber du darfst nicht sagen, dass du traurig siehst darüber, dass der Charlie Kirk tot ist. Das ist der feine Unterschied. Und das haben sie bei Kritik und darum hat er das ändern. Es ist grusig. Es ist grusig im Quadrat, im Fall, es, ja, gut. Wir schliessen die Woche mit dem Charlie Kirk ab und ich hoffe, wenn ich wieder zurück bin nach einer Woche Pause, hat sich dann irgendwie mal, dreht die Welt wieder ein bisschen normal in dieser ganzen Angelegenheit. Und jetzt, nach nur 5 Wochen, habe ich ja schon Stammgäste in dieser Sendung. Habe schon Leute, die immer wieder kommen. Und da kommt eine, die Etenica. Schau mal, die Etenica von der jungen, grünen Deutschland. Und ich zeige euch, was sie jetzt gerade zu Boss geht. Da sagt sie also, ja, das mit dieser Unschuldsvermutung in der Justiz, also da muss man dahinter. He? Also sie hat ein Problem mit der Unschuldsvermutung, wie wir in dem Ausriss erfahren haben. Und dann habe ich gedacht, so, ja, also sie meint ja da nicht wörtlich. Die Unschuldsvermutung ist ja ein ziemlicher Pfeiler von unserem Rechtssystem. Also sie meint nicht wirklich, dass die Unschuldsvermutung nicht mehr gelten soll, oder? Schauen wir mal, was sie da im Interview sagt.
Mal glauben, betreibst du eine Beweislastumkehr?
Mhm. Ja, ich glaube auch an eine feministische Gesellschaft. Also das ist einfach, genau, ich glaube, das ist vielleicht eine Frage von Glauben.
Der Angeschuldigte muss seine Unschuld beweisen. Ja. Und nicht die Ankläger oder Anklägerinnen oder die Untersucher müssen seine Schuld beweisen.
Richtig, das ist ja das, was...
Also sie bestätigt da wirklich, das ist ihre Meinung. Sie findet, wenn es gegen Frauen geht, Fälle von sexueller Belästigung oder Vergewaltigung oder was auch immer, wenn eine Frau sagt, der und der hat das gemacht, dann muss man ihr grundsätzlich einfach glauben und muss davon ausgehen, dass es so passiert ist und dass da der Täter ist. Und neu soll der Beschuldigte soll seine Unschuld beweisen müssen. Jette, ich habe eine Frage. Jette, glaubst du an Einhörner? Nicht? Nein. Ja, herzige Einhörner mit dem Horn. Ich schon. Ich glaube an Einhörner. Ja, Entschuldigung, beweis mir, dass es keine Einhörner gibt. Leg einen Beweis an, dass es keine Einhörner gibt. Ja, es geht nicht. Liebe Leute, man kann nicht Nicht-Existenz von etwas beweisen. Man kann auch nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Es funktioniert nicht. Du kannst verzweifeln probieren, um es zu beweisen. Aber du kannst nicht beweisen, dass es nicht so ist. Man kann nicht die absolute Abwesenheit von etwas auf dieser Welt beweisen. Du kannst nicht beweisen, dass es keine Poltergeister gibt. Du kannst nicht beweisen, dass es kein intelligentes Leben bei der SP gibt, auch wenn es viele Anzeichen dafür gibt und so weiter. Du kannst nicht Existenz von etwas nicht beweisen und du kannst nicht ernsthaft verlangen, dass jemand seine Unschuld beweist, statt dass ihm die Schuld nachgewiesen wird. Wenn ich daheim hocke und ein gutes Buch lese, einfach mit mir allein, und irgendwann heisst, dass irgendetwas bos geht, ich habe im Fall nur Mühe zu beweisen, dass ich es nicht gewesen bin. Weil ich kann nicht beweisen, dass ich dann nicht dort war, weil ich allein daheim in einem Buch gehockt bin. Weißt du, was ich meine? Es ist unglaublich. Und im Fall, es geht, ist nicht die Einzige, die so Zeug will. Die Halbfeministinnen-Truppe will so Zeug. Also das Rechtssystem auf den Kopf stellen vom Gröbsten, ziemlich furchtbar. Und jetzt gehen wir zum Ende der Woche nochmal los mit dem Verschwörometer. Und da kreiere ich heute eine eigene Verschwörungstheorie, wobei ich bin ganz sicher nicht der Erste und nicht der Einzige, der etwas in die Richtung sagt. Ich will da überhaupt nicht sagen, ich sei super originell, aber ich finde eigentlich, wir müssen darüber reden, und zwar geht es um den Herrn da. Der Jimmy Kimmel, ihr wisst, seine Late-Night-Show war ein paar Tage abgesetzt bei ABC, bei dem Disney-Sender, nachdem er einfach abgelassen hat, einmal mehr über Donald Trump mit ziemlich unbeleidbaren Aussagen. Und jetzt ist er wieder da, er darf wieder senden. Und jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert ist. Eine Traumquote. Ja, wenig überraschend, gell? Ich meine, es hat so ein Tohuwabohu gegeben um die Absetzung von dieser Show. Es hat die öffentliche Diskussion für Tage beherrscht. Logisch schaltet jeder in den USA in die Sendung rein, wenn er dann plötzlich wieder kommt, um zu schauen, was sagt er jetzt? Wie reagiert er auf das? Wie sieht es jetzt aus in dieser Show? Vorher ist die Show, die es schon sehr lange gibt, ziemlich am Serbeln gewesen. Ziemlich am Serbeln. Die haben im Schnitt auf allen Kanälen, also jetzt nicht nur live zuschauen im Fernsehen, sondern auch auf den anderen Kanälen, wo man es halt sonst noch abrufen kann, nachher Mediathek und so weiter. Ich glaube, irgendwie etwas über 1 Million, 1,2 Millionen Zuschauer gehabt. Das ist in den USA nichts. Du hast Podcaster, die Dutzende von Millionen Menschen erreichen mit ihren Folgen. Es ist sowieso das Kabel-TV-Zeug in den USA ist ziemlich teuer und der Jimmy Kimmel ist auch ziemlich teuer gewesen. Und darum, ja, meine These ist, das war ein PR-Stunt, die Absetzung. Man hat das gemacht, um wieder ins Gespräch zu kommen, dass wieder mehr Leute erfahren, dass es überhaupt die Sendung gibt. Und ja, dass man nachher wieder Publikum hat. Weil es ist praktisch, oder? ABC ist, wie gesagt, ein Sender von Disney. Disney ist Vogue im Teufel ein Ohr ab. Das heisst, man hat können Folgendes. Man konnte die Sendung von einem Moment auf den anderen mit dieser Absetzung publik machen. Riesen Werbetrommel schlagen. Wir können indirekt den Trump verantwortlich machen, den bösen Trump für die Absetzung. Das ist gerade politisch noch gelegen gekommen. Wunderbar, kann man dem noch eins reinbreden. Man kann nach ein paar Tagen Pause die Sendung wieder bringen und juhu, man hat eine Traumquote. Und das hält jetzt vielleicht eine Weile an, weil sie in aller Munde ist. Also, mein Verschwörometer, ABC, hat das Ganze selber angeleiert, ist mit dem Jimmy Kimmel so abgesprochen worden. Verschwörometer, 84 Punkte. Gut, und jetzt kommen wir zu der Leserpost. Und da habe ich heute wieder mal einen gefilmten Witz, einen gefilmten Zuschauerwitz von einem völlig unbedeutenden, unbekannten Provinzpolitiker, der sich wahrscheinlich Publicity erhofft von meiner riesigen Gefolgschaft und darum unbedingt in die Sendung wollte. Aber ist okay, ich gewähre ihm grosszügig die Chance. Schaut selber.
Ja, guten Tag miteinander. Ein lieber Freund von mir hat immer Pech gehabt mit den Frauen. Die erste ist mir davon gelaufen und die zweite ist ihm geblieben.
Danke vielmals, Andi Glarner, dass du mitgemacht hast. Natürlich hat er das auf meine liebe Zufrage für mich gemacht. Und wenn ihr einen Nationalrat eures Vertrauens habt in eurem Kanton, haut dann doch einmal an und sagt, du willst dir immer von deiner humoristischen Art zeigen. Find doch einen Witz und schick einen Milius, der bringt es garantiert. Die nächste Sendung, wie gesagt, am 6. Oktober. Abonniert den Kanal eurer Wahl für die Sendung, damit ihr ganz sicher nicht in dieser Woche vergessen, dass es den Daily Mail gibt und nachher nicht mehr einsteigt. Es würde mich wahnsinnig traurig machen, wenn ich dann in einer Woche wieder müsste von vorne anfangen, um eine Gefolgschaft aufzubauen. Danke vielmals, dass ihr wieder kommt. Hat mich sehr gefreut. Gutes Wochenende. Alles Gute. Bis am Montag, am 6. Oktober. Und tschüss.